Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Besucher, liebe Gemeinde. Es ist wieder gut, dass wir uns etwas Zeit nehmen wollen, um auf das Wort Gottes auch zu hören. Vor etwa 4 Wochen haben wir uns eine Frage gestellt. Da ging es um die Frage, wie kann ich Jesus vertrauen? Ich möchte an dieser Predigt noch einmal anknüpfen und ebenfalls auch in der Galater-Reihe wieder weiter predigen, Galater Kapitel 2. Der Text, das ist der Abschnitt 15 bis 21, aber ich werde heute ab Vers 17 weitermachen. Was machst du, wenn dein Glaube auf dem Spiel steht? Das war eine der Fragen. Wie kannst du dann Jesus vertrauen? Und letztes Jahr hatten wir eine Klassenfahrt. Ich war mit den Neunern unterwegs und ich habe eine sehr extreme Erfahrung machen müssen beim Klettern. Ich habe vorher das noch nicht so erlebt. Wir haben theoretisch einiges an Seiltechnik und Abseilen und so weiter durchgesprochen und ich dachte, das hört sich ja alles gut an. Aber als wir dann begannen, so einen Karabiner mal zu nehmen und dann die einzelnen Seile durchzufädeln und die Sachen mal persönlich festzumachen und mir dann bewusst wurde, dass tatsächlich im Endeffekt mein Leben jetzt an dieser Seiltechnik, an diesem Karabiner hängen wird, dann wurde mir schon ganz schön mulmig. Später, als wir dann im Hochseilgarten waren, wo es wirklich einiges an Höhe hatte und ich die Schüler so beobachtete, wie einige sehr mutig da hochgingen, da war mir das schon sehr bewusst. Ich vertraue mein Leben im Prinzip diesem Karabiner und dieser ganzen Seiltechnik an. Wenn das Seil dort geschickt hält und nicht verrutscht, dann wird mein Leben auch, dann werde ich das Ganze überleben. Jesus möchte, dass wir unser Leben ihm ganz anvertrauen, dass das nicht nur einzelne Momente sind, sondern er möchte unser Vertrauen haben. Er möchte ein fester Halt sein in unserem Leben. Und die Frage ist, wie kannst du Jesus vertrauen? Im Galaterbrief fanden wir im 2. Kapitel bereits eine Antwort darauf. Ich will da ganz kurz einmal drauf eingehen. Lass dich von Jesus retten. Das war der erste Punkt, den wir bereits durchgesprochen haben. In Bezug auf unseren Glauben können wir Jesus vor allem dann vertrauen, wenn wir uns von ihm retten lassen. Vertrauen beginnt in dem Glauben damit, dass ich mich von Jesus retten lassen kann, weil es das eigentliche Leben bedeutet. Es bedeutet Lebensgewinn. Und das ist ein erster Schritt, ein erster Vertrauensschritt in meinem Leben und auch in meiner Frage, wie kann ich Jesus vertrauen? Ich muss mich zuerst von ihm retten lassen. Das war, wie gesagt, die erste Antwort. Lass dich von Jesus retten. Wir erfahren hier in diesem Text, in diesen Versen 15 und 16, eine sehr wichtige Wahrheit. Weil jeder Mensch ein Sünder ist, kann keiner gerettet werden, wenn er dafür versucht, selbst irgendein Gesetz zu halten. Er wird es niemals schaffen. Lass dich von Jesus retten bedeutet, du gehst einen ersten Schritt im Vertrauen auf Jesus zu. Es kann keiner vor Gott gerecht sein und gerettet werden, weil keiner alle Gesetze selber halten kann. Es sei denn, er glaubt an Jesus. Und das Angebot, das wir als Menschen dort bekommen haben, dass wir an Jesus Christus glauben können, dass das für unser Leben Rettung bedeutet, dass wir ein Leben bekommen, das auf einmal Sinn macht, das ist eine riesige Chance. Ein Mensch, der das in Anspruch nimmt, sieht ein, dass er Jesu richtiges Leben braucht, das nun für ihn persönlich angewandt wird. Und er vertraut Jesus und dann wird dieser Mensch vor Gott als gerettet, als gerechtfertigt dastehen. Es sind also 3 Dinge. Einerseits das Einsehen, dass ich mich selbst nicht retten kann. Das zweite, ich muss einsehen, ich brauche Jesu richtiges Leben für mich. Und das dritte, ich darf glauben und ich darf mich diesem Jesus anvertrauen. In Römer Kapitel 3 drückt der Paulus das aus. Ja, hier habe ich die 3 Punkte noch einmal. Einsehen, ich kann mich nicht retten. Einsehen, ich brauche Jesus. nämlich sein richtiges Leben. Und ich muss glauben, ich vertraue Jesus. In Römer Kapitel 3, Vers 20 lesen wir, niemand soll meinen, er sei dadurch, dass er bestimmte Gesetzesvorschriften einhält, vor Gott gerechtfertigt. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Eine sehr interessante Wahrheit über das Gesetz, über Regeln, die das Volk Israel damals bekommen hat und die eine wichtige Bedeutung hatten. Keiner von uns Menschen kann etwas zu dieser Gerechtigkeit selber bewirken. Gott kann aber den Menschen durch das Gesetz ansprechen. Gott hat das Gesetz gegeben, um deutlich zu machen, ich als Mensch bin nicht in der Lage, dieses Gesetz einzuhalten. Ich bin nicht in der Lage, vor Gott zu bestehen. Und das kann bei mir wiederum Sündenerkenntnis bewirken. Also es sind nicht die Gesetzeswerke, die mich dann letztendlich retten, sondern es ist Jesus, es ist mein Vertrauen auf Jesus, weil ich eingesehen habe, ich kann mich selbst nicht retten. Ich lasse mich aber von Jesus retten. Der erste Schritt. Und es gibt einen zweiten Weg, den dieser Text im Galaterbrief anspricht. Und da möchte ich uns darauf hinweisen, auf diesen zweiten Abschnitt. Lass dich vom Gesetz befreien. Kapitel 2, Vers 17 und 18. Es widerspricht nicht der Befreiung des Menschen, dass Gott Sünder durch Jesus gerecht macht, sondern dass Menschen ein abgeschafftes Gesetz nehmen und dieses wieder einsetzen und erneut halten wollen. In dem Text, Galater Kapitel 2, lese ich ab Vers 17. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wer kennt das nicht? Es ist wie, wenn jemand uns eine Regel vorsetzt, ein Gesetz ausdrückt. Vielleicht kommt das ganz normal aus unserem Alltag. Gewisse Dinge müssen wir regeln. Das ist eigentlich nichts Neues. Das war damals so, das ist heute so. Und nehmen wir uns ein einfaches Beispiel aus dem Bereich der Kultur. Kulturelle Gesetze. Du hast Kontakt zu einem Menschen aufgebaut. Dieser Mensch kennt Gott nicht. Jetzt merkst du, dass sich die Person, seine Frau, öffnet und mal in den Gottesdienst mitkommen würde. Du freust dich sehr. Und auf einmal fragt die Person dich, was muss ich denn eigentlich anziehen? Ist das in Ordnung, wenn ich im Rock oder Kleid komme? Nein, antwortest du, du kannst auch in Hosen kommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Du sagst das zu der Frau und du freust dich, weil eine Sache dir klar ist, Jesus Christus steht im Zentrum, nicht deine Kultur. Dein Gast soll lieber in Hosen kommen und etwas von Gott hören, als gar nicht zum Gottesdienst gehen. Im nächsten Moment dreht sich deine Tochter zu dir und fragt, Papa, warum darf ich eigentlich nicht in Hosen gehen? Jetzt ist es passiert. Du hast dich eigentlich nicht richtig verhalten. Deine Grundwerte sind nicht so, wie du es deinem Besuch vorgibst. Nicht Jesus steht bei dir im Zentrum, sondern der Kulturerhalt. Dein Verhalten bewirkt nicht Gerechtigkeit, Frieden, Freude. In Römer Kapitel 14, Vers 7, lesen wir etwas darüber. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Dazu gehört die gesamte Vielfalt, die Gott in seiner Schöpfung geschaffen hat. Das bedeutet Vielfalt im Musikgeschmack, Das bedeutet Vielfalt im Kleidungsstil. Das bedeutet Vielfalt vielleicht in der Körperpflege, vielleicht besonders in den Gaben. Ich darf mich niemals verleiten lassen, Gottes gewollte Vielfalt in den Geschmäckern zu einem bestimmten Gesetz von Gleichheit und einer Meinung zu formen. Diese Vielfalt muss sich auch besonders in der Gemeinde zeigen. In der Gemeinde als dem Ort, wo gerade verschiedene Menschen gemeinsam einen Gott anbeten. Ihr gemeinsamer Gottesdienst wird dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Herrn und einen Geist haben. Gott hat durch Mose dem Volk Israel 10 Gebote gegeben und dann viele einzelne weitere Gebote und Gesetze. Das alles können wir hier an dieser Stelle als das Gesetz halten, verstehen. Das alles zusammen. Und eines dieser Gesetze war damals für die Juden zum Beispiel, ein Jude durfte nicht mit einem Nichtjuden essen. Er würde sich damit gegen die jüdischen Reinigungsvorschriften verhalten und gegen diese verstoßen. In Apostelgeschichte Kapitel 10, da erfahren wir, was der Petrus dazu erlebt hat. Apostelgeschichte 10, wie Gott sein Denken da beeinflusst hat. Und wir lesen da, ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Petrus verstand hier als Christ, ja, vor Gott sind alle Menschen mit allen Nationen gleich. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gott ihm sehr deutlich gemacht, dass er jeden Menschen geschaffen hat, dass er jeden Menschen retten möchte. Es ging um die Rettung. Ich darf und ich soll mit Nichtjuden, die an Jesus glauben, Gemeinschaft haben. Das war eine ganz klare Sache, die Petrus da begriffen hat. Ich darf essen und in Jesus gehören wir zusammen. Jetzt war der Petrus, und damit greife ich wieder etwas zurück zu dem, wir kennen sicher schon diese Stelle, als Petrus nun mit anderen Christen sitzt und isst, kommt auf einmal eine Gruppe von Judaisten aus Jerusalem und er tut so, als ob er sich wieder an dieses Gesetz der Reinheitsvorschriften hält, denn er sollte keinen Kontakt mit Nichtjuden haben. Er vermeidet offensichtlich die Gemeinschaft mit diesen Nichtjuden, sobald diese Gruppe aus Jerusalem eintrifft. Obwohl er eigentlich vorher mit ihnen saß und mit ihnen gegessen hat. Petrus heuchelt also vor dieser Gruppe aus Jerusalem und verwirrt den Glauben der neuen Gläubigen, die sich jetzt auch fragen, müssen wir uns denn an diese Vorschriften jetzt auch halten? Müssen wir den Abstand zu Nichtgläubigen halten, zu anderen Gruppen. Paulus musste Petrus an dieser Stelle korrigieren und wir haben das auch gelesen im Galaterbrief vorher. Und er musste ihn zurechtweisen, von seinem Hang zum Gesetz losreißen. Lass dich vom Gesetz befreien. Wenn du verstanden hast, ich kann nichts tun, um Gott glücklich zu machen, ich brauche Jesus, dann bist du vom Gesetz befreit. Wenn Leute dir Dinge, Gesetze aufzwingen, weil du Christ bist, dann wisse auch davon, bist du befreit. Nichts davon wird dich retten. Nur Jesus. Nur Jesus. Vertraue Jesus, lass dich vom Gesetz befreien. Vertraue Jesus, indem du dich von diesem Gesetz losreißen lässt. Es soll dir nicht am Gewissen kleben, wenn du Jesus um Hilfe bittest. Wenn du ihm deine Machtlosigkeit genannt hast und gesagt hast, dass du ihm gehörst. Und nun zu dem dritten Weg, wie wir Jesus vertrauen können. Lass dich ins Leben führen. Weil Jesus am Kreuz starb, können Menschen frei sein vom Gesetz und in der Gemeinschaft des Auferstandenen nun leben. Sie haben einen neuen Lebenssinn. Leben nicht mehr für dich, sondern für Jesus. Und hier möchte ich auch den Abschnitt aus Galater lesen. Wir lesen Vers 19 weiter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben und von jetzt an für Gott, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Soweit die neue Genfer Übersetzung. Hier vorne haben wir die Luther Übersetzung. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ein junger Mann fragte einen älteren Christen, was bedeutet es eigentlich, für das Leben hier und jetzt mit Christus gekreuzigt zu sein? Der Mann des Glaubens antwortet ihm, vielleicht sind das drei Sachen. Ein Mann am Kreuz kann nur in eine Richtung sehen. Ein Mann am Kreuz, er kann nicht zurückgehen. Und drittens, er hat keine weiteren eigenen Pläne. Jemand, der am Kreuz festgenagelt ist, der kann nur in eine Richtung sehen, er kann nicht zurückgehen und er hat keine weiteren eigenen Pläne. T.S. Randall kommentiert dies und schreibt, zu viele Christen versuchen in zwei Richtungen gleichzeitig zu blicken. Ihr Herz ist geteilt. Sie wollen den Himmel, aber sie lieben auch die Welt. Sie sind wie Lots Frau. In eine Richtung laufen, in eine andere sehen. Denke daran, ein gekreuzigter Mann kommt nicht zurück. Das Kreuz buchstabiert er mit dem Wort Ende. Er wird nicht zu seinem alten Leben zurückkehren und ein gekreuzigter Mann hat keine eigenen Pläne. Er ist mit der Scheinehre seines Lebens am Ende. Dessen Ketten sind gerissen und dessen Reiz ist verflogen. Wenn du an diese drei Wahrheiten denkst, würdest du sagen, dass du ein gekreuzigter Christ bist, dass du als Christ lebst, als jemand, der mit Jesus gekreuzigt ist? Paulus schreibt hier etwas davon, dass man dem Gesetz gegenüber als gestorben gilt. Die Gültigkeit des Gesetzes ist also aufgehoben für jemanden, der gestorben ist. Das Gesetz ist für den, der lebt, nicht für den, der tot ist. Römer, der Brief an die Römer, ist ein Brief, in dem Paulus sehr viel über die Gerechtigkeit des neuen Menschen in Jesus spricht. Und in Kapitel 7, Vers 6 lesen wir Folgendes. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Das heißt, er drückt das hier aus, er sagt, ein Mensch ist dem Gesetz gegenüber gestorben, er untersteht diesem Gesetz nicht mehr, er ist dazu nicht mehr verpflichtet, das Gesetz findet keine Anwendung mehr in seinem Leben, sondern jetzt untersteht er der Ordnung des Geistes und nicht des Gesetzes. Der Geist Gottes bestimmt jetzt die Wünsche und die Motivationen dieses Menschen und nicht die formelle Einhaltung des Gesetzes. In Römer Kapitel 6, etwas vorher, erfahren wir auch einen Hinweis, was mit diesem Menschen ist, der jetzt mit Jesus gekreuzigt ist. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Hier geht es auf einmal um einen Dienstbereich, um eine Beziehung, die nicht mehr gegenüber der Sünde, gegenüber dem falschen Verhalten, gegenüber einem Leben, das an Gott vorbeigeht, gekennzeichnet ist, sondern wo die Beziehung neu ausgerichtet wird auf Jesus, auf Christus hin. Und einige Verse weiter, in Vers 8, in Römer 6. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Das heißt, es bleibt nicht dabei, dass etwas stirbt und es ist vorbei, sondern es entsteht etwas Neues. Und das erlebt jeder, der mit Christus begonnen hat, wie in den Zeugnissen. Mein altes Leben, das, was mich vorher motiviert hat, wo ich vorher unterwegs war, das wird jetzt neu durch die Beziehung zu Jesus bestimmt, in der Hinsicht, dass ich auf einmal merke, Gott spricht mich an. Ich werde auf einmal sensibel auf das Reden Gottes und ich merke, mein Gewissen hilft mir dabei, bestimmte Situationen zu erkennen und da zu sehen, ob es Gottes Wille ist oder nicht. Lass dich ins Leben führen, bedeutet, Jesus zu vertrauen. Lebe nicht mehr für dich, sondern für Jesus. Frage nach seinem Plan für dein Leben. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Bewusst mal gefragt, was ist mein Plan, Jesus? Wo möchtest du mich hinführen? Ich will euch sehr ermutigen, diese Frage zu stellen, unabhängig von deinem Alter. Wenn wir wissen, wohin unser Leben, wohin die Richtung geht, dann werden wir viel mehr Kraft haben, Dinge gemäß diesem Plan auch entscheiden zu können. Das ist keine ausgeschriebene, detaillierte Sache. Und wir erfahren auch aus dem Wort Gottes, dass Gott oft nur einen weiteren Schritt Klarheit schenkt. Aber das ist wichtig, dass wir uns über diese Frage nach seinem Plan für mein Leben Gedanken machen. In Vers 19 in Galater 2 schreibt er auch etwas davon, dass es ein für alle Mal passiert ist. Es gibt kein Zurück mehr zum Gesetz. Das Leben gibt es nur bei Gott. Das Leben gibt es nicht getrennt von Gott. Für Gott leben, was bedeutet das jetzt? Wie geht das? Hier wird es ausgedrückt mit der Frage, wie ich Jesus vertrauen kann. Lass dich ins Leben führen. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. In Christus zu sein, bedeutet also, ich bin in einer Liebesbeziehung. Ich bin umhüllt von Gottes Liebe. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu Christus. Er entscheidet, was ich mache. In seiner Gegenwart erlebe ich ein Leben. Ich erlebe Segen. Ich erlebe Frieden. Ich erlebe Freude. Und die Bibel führt viele andere Dinge aus, die entstehen, wenn Gottes Geist im Leben eines Menschen Wohnung nimmt. Und das heißt nun, wie wir dann im Römerbrief weiterlesen können, in Kapitel 8, Vers 10, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünden dem Tod verfallen ist. Das heißt, Christus in uns, Christus in euch, bedeutet, ich bekomme seine Gerechtigkeit, sein richtiges Leben, das er gelebt hat, für mich angerechnet. Es ist auf einmal mein Teil geworden. Und es bedeutet, ich bekomme Geist und Leben. Die Kennzeichen, die Jesus mit dem neuen Leben mitgibt. Aber er weist auch darauf hin, mein Körper, der muss sterben. Mein Körper wird immer noch als Teil dieser Zeit, dieser Welt hier auch sein Ende finden. Und trotzdem gibt es ein Leben, das ich jetzt als Geretteter und als Gerettete bekomme. Wie denkt denn so ein Mensch, der jetzt von Gott gerettet wird, der eine Veränderung bekommen hat? Was ist der Lebenssinn eines solchen Menschen? Und auf die Frage nach dem Lebenssinn gibt es eine Antwort in 2. Korinther 5, Vers 15. Diesen Brief an die Korinther. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Die Aussage hier ist auch deutlich. Er sagt hier, Jesus ist für alle gestorben. Alle Menschen sind eingeladen, sich auf die Beziehung zu Jesus einzulassen. Und alle Menschen sollen für ihn leben, nicht mehr für sich, nicht mehr privat, dass ich meinen eigenen Kopf durchsetze. Ich lebe nicht mehr. Dieser Ausdruck, den Paulus dort benutzt im Galaterbrief, ist eine radikale Abwehr. Jesu Werk reicht ihm völlig aus und es wirkt. Es ist ein völliger Bruch mit dem Alten, ein Bruch mit dem alten Gedankengut. Ich lebe nicht mehr, ich leiste jetzt nicht mehr, ich bestimme es nicht mehr. Ich halte keine Gebote mehr, um anderen zu gefallen oder um gerettet zu werden, sondern ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, der Tod Jesu hat mein Verhältnis zum Gesetz ganz verändert. Das Kreuz war für Jesus auch ein totaler Bruch mit seinem Leben. Es gibt jetzt kein Gesetz mehr im Hinblick darauf, dass es irgendjemandem etwas von Gott vor Gott bringen könnte. Keinem wird es gelingen, sich vor Gott zu rechtfertigen, indem er zu diesem Gesetz zurückkehrt, als ein mögliches Mittel, um irgendwie Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen. Das ist unmöglich. Mit Christus gekreuzigt. Und Paulus schreibt hier weiter, ich lebe aber. Ich lebe. Und wie lebe ich? Ich lebe. Und das ist die positive Seite. Jetzt ist nicht mehr das Gesetz mein Tagesziel. Ich möchte nicht mehr alle Fehler vermeiden, ganz praktisch, sondern die Motivation ist anders. Ich möchte nicht die Fehler vermeiden, sondern ich möchte meine Gedanken und meine Handlungen, dass diese von Jesus geprägt werden, dass Jesus in meinen Gedanken ist, dass ich mir ansehe, wie hat er gelebt. Er ist alles für mich geworden. Jeden Augenblick verbringe ich mit dieser bewussten Abhängigkeit von ihm, von dem ich alles erwarte. Und das ist mein Glaube an den Sohn Gottes. Denn selbst das Kreuz, das war der Wille des Vaters, der ihn geliebt hat, der ihn dahingegeben hat. Und genau diese Liebe, die trägt mich weiter durch. Die trägt mich und motiviert mich, seinen Willen zu suchen. Wie kannst du Jesus vertrauen? Lass dich ins Leben führen. Das bedeutet, lass dich vom Gesetz befreien. Hör auf, das Gesetz der anderen Leute immer erfüllen zu wollen. Das heißt, lebe nicht mehr für dich, für deinen Vorteil, sondern lebe für Jesus. Und wie? Vielleicht kann das einem von euch und von uns eine Hilfe sein. Lebe für den einen Zuschauer, der Jesus ist. Lebe für den einen Zuschauer, der dein Leben sieht, Jesus. In deiner Not und in deinen Schmerzen, vielleicht in deiner Arbeit, da wisse, du gehörst zu ihm, wenn du das mit ihm in Ordnung gebracht hast. Das Gesetz kann dich nicht verurteilen, weil Jesus für dich bereits verurteilt wurde. Wende dich an Jesus, immer wiederholter. Warte auf Jesus, traue ihm zu, dass er dich Schmerzen erleben lassen kann, damit er dir nahe kommt. Schmerzen müssen nicht unbedingt automatisch etwas sein, wodurch wir das Gefühl bekommen, Gott ist ferne. Vielleicht kommt Gott uns tatsächlich durch den Schmerz nahe. Denke nicht, dass der Schmerz oder die Leere zu spüren bedeuten muss, dass Gott dich im Stich gelassen hat. Das ist ein fundamentaler Teil, das zu wissen, wenn es um das Vertrauen um Jesus geht. Lass dich ins Leben führen und durch Jesus führen. Lebe nicht mehr für dich, sondern lebe für Jesus. Lebe für diesen einen Zuschauer, der Jesus selbst ist. Und ein letztes. Der Abschluss in diesem Abschnitt hier in Galater 2, das ist der Vers 21. Lass dir niemals die Gnade nehmen. Nur Gnade macht dich gerecht, nicht das Gesetz. Ich möchte diesen Vers einmal lesen, Galater 2, 21. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ein Beispiel dazu. Jedes Jahr feiern wir viele Geburtstage. Ich bin heute auch wieder zu einer Feier eingeladen. Und es werden oft dabei Geschenke weitergereicht. Jetzt bist du dran. Jetzt lass du dich mal beschenken. Lass dir niemals diese Gnade, die du geschenkt bekommst, nehmen. Nimm dein Geschenk und lass es durch niemanden wegnehmen. Warte. Gott wird handeln. Gott wird dir Kraft geben. Gott wird dir helfen, durchzuhalten. Als Corrie ten Boom, die Holländerin, die auch dafür bekannt geworden ist, mit dem Judenversteck, als sie noch ein kleines Mädchen ist, realisiert sie den Tod zum ersten Mal bewusst, als ein alter Nachbar stirbt. Sie denkt daran, dass eines Tages auch ihre Eltern sterben werden. Wie würde sie das erleben? Das hat sie beschäftigt. Und Corries Vater tröstet sie mit einigen weisen Worten. Corrie, wenn du und ich nach Amsterdam fahren, wann gebe ich dir dein Ticket? Warum? Kurz bevor wir in den Zug einsteigen, antwortet sie. Genau, sagt ihr Vater. Und unser weiser Vater im Himmel weiß auch, wann wir bestimmte Dinge brauchen werden. Lauf ihm nicht voraus, Corrie. Wenn die Zeit kommt, dass einige von uns sterben werden, wirst du in dein Herz sehen und die Kraft finden, die du brauchst, gerade zur richtigen Zeit. Dieser Vers 21 ist wie so eine Art Zusammenfassung dieses Friedens, dieser Zusicherung der Gnade. Die Gnade ist, du wirst in Jesus angenommen. Lass dir das niemals nehmen. Vertraue ihm. Eine Aufforderung, sich dem Gesetz zuzuwenden, bedeutet immer, Gottes Werk am Kreuz für unwirksam zu achten. Dann ist Christus vergeblich gestorben, für nichts. Und das ist es nicht wert. Vertraue Jesus vielmehr und lass dir niemals die Gnade nehmen. Nur durch den Glauben wird deutlich, ob jemand Christ ist oder nicht. Nicht durch den Geschmack von einer bestimmten Frage. Da muss ich die schöpferische Vielfalt, die Gott geschaffen hat. Wir lesen übrigens in der Schöpfung immer wieder, und er schuf ein jegliches nach seiner Art. Das wiederholt sich so häufig, diese verschiedenen Arten, die Gott geschaffen hat. Das ist ein Hinweis auf die Vielfalt, die er von vornherein wollte. Diese Vielfalt ist ein Segen Gottes. Und hier ist ein klares Vorgehen von uns gefragt. Wie begegne ich dem anderen? Wie begegne ich dem Fremden gegenüber? Wie begegne ich dem anderen Geschmack gegenüber? Begegne ich dem anderen, damit eine bestimmte Erwartung oder eine Norm erfüllt wird? Oder tue ich etwas, weil meine Gedanken von Jesus und von meiner Beziehung zu ihm erfüllt sind und ich glücklich in seiner Gegenwart bin? Nur die Beziehung zu Jesus beantwortet alle Fragen dieser Art. Kann ich einschätzen, dass Jesus sich daran freut, weil ich die Vielfalt seiner Schöpfung erlebe? Oder wird hier einer bestimmten Meinung, einer Vorgabe und einer bestimmten Auswahl nachgefolgt? Und ich bekomme ein schlechtes Gewissen wegen irgend so einer kulturellen Regelung, die ich nicht einhalte. Da darf ich eher Jesus vertrauen. Ich darf so leben, als ob er mein einziger Zuschauer ist. Kommen wir zum Schluss. In unserem Bibeltext aus dem Galaterbrief ging es heute um Antworten darauf, wie du Jesus vertrauen kannst. Lass dich von Jesus retten. Lass dich vom Gesetz befreien. Lass dich ins Leben führen. Und lass dir niemals die Gnade nehmen. Amen.